Kümen, betuppen, frickeln, usselig oder auf Jück sein oder auch das Wort Penz. Das sind Wörter aus der rheinischen Alltagssprache, die viele Menschen aus anderen Teilen Deutschlands häufig ratlos zurücklassen. Und auch im Rheinland selbst weiß kaum einer, warum man hier Spinksen sagt oder Pips für Schnupfen. Ja, woher kommen diese, man könnte schon fast sagen, Fremdwörter? Antworten darauf gibt jetzt das erste umfangreiche Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Wo kommt dat her? So heißt das Buch. Erstellt und geschrieben hat das Buch Peter Honnen. Er ist Sprachwissenschaftler im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn und jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir gleich mal mit einem Beispiel an. Warum sagen Kölner Penz und meinen damit Kinder?
Das sind übrigens nicht nur Kölner, sondern die Penz kennt man sogar ein bisschen auf nach Duisburg. Das wusste ich vorher auch nicht, aber das habe ich jetzt rausgekriegt. Penz ist eines der beiden Wörter im Rheinland, neben Blagen, die etwas mit dem Magen und dem Bauch zu tun haben. Also Penz geht zurück auf ein lateinisches Wort, Pantex, wo auch der Pansen von abgeleitet ist. Und wir glauben, dass genau wie bei den Blagen, bei dem Balg, das ja auch ein Magen ist, ein Bauch ist, dass das etwas damit zu tun hat, dass das Kind aus dem Mutterbauch herauskommt. Aber so genau wissen wir das nicht. Wir wissen nur, dass es lateinische Wurzeln hat, das Wort.
Also das kann man aufgrund der Wortverwandtschaft dann vermutlich daherleiten. Ja. Nun müssen wir aber gleich zu Anfang klären, das Rheinländische ist kein Dialekt, es ist eine Umgangssprache. Was ist da der Unterschied?
Dialekte sind ja die klassischen Sprachen, die man früher gesprochen hat, als es noch gar keine Hochsprache gegeben hat. Und diese klassischen Dialekte, wozu das Kölsche auch gehört, die gehen ja langsam zurück. Und so haben sich praktisch überall in allen deutschen Landschaften so Ausgangssprachen gebildet, die jetzt genau so zwischen der Hochsprache und den alten Dialekten irgendwie funktionieren im Alltag. Das bekannteste davon ist das Ruhrdeutsche, was als erste überregionale Umgangssprache so bekannt geworden ist.
Welches Gebiet umfasst denn die Umgangssprache? Nordrhein-Westfalen, das ist ja ein Nachkriegskonstrukt, ein künstliches Gebilde. Ja. Welches Gebiet steht aber sprachlich jetzt für das Rheinland, das Sie untersucht haben? Das Ruhrgebiet gehört auch dazu?
Das Ruhrgebiet gehört dazu, der Niederrhein gehört dazu, das klassische Rheinland, was wir als Rheinland bezeichnen, das Bergische Land, ein bisschen runter dann zur Mosel, also die Eifel gehört auch dazu.
Warum sind die so als einheitlicher Sprachraum entstanden?
Das sind eigentlich zwei Gründe für dieses Erhebungsgebiet gewesen. Einerseits ist das, weil der LVR genau als Kulturinstitution dafür zuständig ist. Die andere aber auch, weil wir hier genau in einem sprachgeschichtlichen Übergangsgebiet sind zwischen den niederdeutschen und den hochdeutschen Dialekten, die dann auch sprachgeschichtlich eigentlich immer zusammengefasst werden.
Die rheinische Alltagssprache, die ist ein Spiegel der langen und wechselvollen Geschichte des Rheinlands. Denn das Rheinland ist die älteste, das kann man so sagen, die älteste ja und wahrscheinlich auch bunteste Sprachlandschaft Deutschlands. Hier haben schließlich schon die Römer mit ihrer Sprache vor 2000 Jahren Spuren hinterlassen, die bis heute Auswirkungen haben. Pips für Schnupfen oder Plästern für Regen, das sind dafür Beispiele. Inwiefern?
Ja, auf jeden Fall. Das sind sogar sehr interessante Beispiele, weil das auch wieder nur Wörter sind, die es nur hier gibt. Der Pips, also den holt man sich ja, wenn man einen Schnupfen hat, der geht auf ein lateinisches Wort Pituita zurück. Das haben die Römer eine Geflügelkrankheit, die den Schnabel befallen hat, damit benannt.
Wie hieß das Wort?
Pituita. Mhm. Und daraus ist dann der Pips später entstanden. Der war mal viel weiter verbreitet als heute. Das war das klassische Wort für den Schnupfen sogar. Und erst im 14. oder 15. Jahrhundert ist das abgelöst worden dann durch das Wort Schnupfen, das gar nicht so alt ist und viel langweiliger ist. Wenn man heute zum Beispiel nach Spanien geht oder nach England, da kennt man das Wort auch noch. Und die Holländer haben das sogar in der Hochsprache, den Pips.
Und Plästern?
Plästern geht zurück auf Plastrum. Das kennen wir noch in den Mundarten als Berufsbezeichnung für den Pliesterer. Plästern hat also damit zu tun, dass irgendwie Mörtel an die Wand geworfen wird und das klatscht dann kräftig und das ist dann der bildhafte Ausdruck für einen starken Regen geworden. Aber wenn man im Rheinland Plästern sagt und man sagt es nur im Rheinland und im Münsterland, dann hat man wirklich ein fast 2000 Jahre altes Wort.
Also das kommt aus der alten römischen Zeit Kölns.
Ganz genau.
Zieht sich dann das weiter durch die ganze Geschichte, also von Römern bis Franzosen, wer war nicht alles im Rheinland, hat da jeder seine sprachlichen Spuren hinterlassen?
Ja, im Grunde kann man sogar sagen, ganz früher, also bevor die Römer kamen, waren ja nur Kelten da. Da gibt es auch noch ein paar kleine Spuren von, aber nur ganz wenig, weil wir sowieso nicht so viel das Keltische wissen. Und dann kamen die Franken und die Sachsen da am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Die haben natürlich sehr, sehr viele Spuren hinterlassen. Die Dialekte, die alten Rheinischen, gehen natürlich auf das Fränkische zurück, gar keine Frage. Sächsisch Kümen, was Sie genannt haben in der Einleitung, das ist so ein altes Wort. Das ist noch älter als Altsächsisch sogar, Kumian. Da haben wir alte Belege, die sind ungefähr erstmal 700, 800, daraus kennen wir die. Und das ist auch ein sehr exklusives Wort, muss man sagen. Und da kann man Sprachgeschichte dran festmachen im Grunde.
Also Schäbig ist zum Beispiel altnordisch. Ja. Und die Franzosen, die haben auch ihre Spuren hinterlassen, oder?
Ja, aber anders. Nicht, weil wir direkt mit denen in Kontakt waren. Meistens glaubt man ja, das sei die Besatzungszeit gewesen unter Napoleon. Die meisten französischen Wörter, die wir kennen, sind eigentlich Ergebnis einer Sprachmode gewesen. Wir wissen ja, dass spätestens seit dem Hochmittelalter bis zum 1800 der meiste Adel und auch das Großbürgertum, die haben Französisch gesprochen. Also bekannt ist ja, dass der alte Fritz besser Französisch als Deutsch sprach. Und Voltaire ist das Bonmot bekannt, in Preußen sprechen nur die Soldaten mit den Pferden Deutsch, sonst niemand mehr. Und das ist als gesunkenes Kulturgut. Diese Wörter sind dann alle irgendwann auch mal in die...
Das gilt dann für ganz Deutschland, wenn wir vom Portemonnaie sprechen, genau. Von Chaiselong,
das ist nämlich nichts
Kasamatten
Besonderes, genau.
Oder so.
Das ist nichts Besonderes im Rhein.
Rheinländisches. Ja, aber wichtig für die Umgangssprache in Rhein und Ruhr ist aber auch das Jiddische. Das hat einen großen Einfluss auf die Sprache gehabt. Knast, Klamotten, wenn man beim Skat mauert. Das kommt alles aus dem Jiddischen.
Gerade Mauern ist ein sehr schönes Beispiel auch, weil man merkt, dass viele Wörter, denen sieht man das gar nicht so an, dass sie aus dem Jiddischen kommen und die sind trotzdem jiddisches Erbe. Wir hatten in Köln seit der Antike die größte jüdische Kolonie überhaupt nördlich der Alpen. Und das hat natürlich alle Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen auf dem Land, weil nachdem viele Juden vertrieben worden sind aus den Städten, sich da die sogenannten Landjuden angesiedelt hatten und die waren Metzger, Viehhändler und so etwas, sind natürlich mit allen Bauern und so in Verbindung gekommen und daher gibt es ganz viele. Auf den Dörfern, in den Mundarten gibt es ungeheuer viele jüdische Wörter noch.
Sie sprachen das an beim Skat Mauern. Ja. Wieso heißt es, man mauert beim Skat?
Mauern geht einfach auf das jüdische Wort Mora zurück, hat auch hebräische Wurzeln, das heißt Angst. Das heißt also, jemand, der mauert, der hat eigentlich Angst, mit seinen Karten zu spielen. Und deshalb ist er ja auch so unbeliebt. Er spielt nicht mit seinen guten Karten.
Spannend. An der Sprache lässt sich also die Geschichte eines Landes ablesen, ist das richtig?
Ja, könnte man so sagen.
Wie haben Sie denn da recherchiert? Das muss doch eine Mammutarbeit gewesen sein, all den Wörtern aus der Umgangssprache auf die Spur zu kommen.
Ja, das ist schon richtig. Im Grunde habe ich auch lange gezögert, so ein Buch zu machen, aber wir sind immer wieder gefragt worden nach der Geschichte der einzelnen Wörter und irgendwann habe ich gesagt, na gut, dann versuche ich das mal. Es ist natürlich wirklich nicht einfach, weil wir bei vielen gesprochenen Wörtern, die ja nur gesprochen worden sind, keine schriftlichen Quellen haben. Und dann kann man eigentlich nur den Umweg machen über alle möglichen Mundarttexte oder alten mundartlichen Quellen oder Mundartwörterbücher und bis man dann Parallelen findet, eventuell mit dem Mittelniederdeutschen oder mit dem Mittelniederländischen und so. Es klappt auch nicht immer. Also ich muss zugeben, ich bin bei vielen Wörtern einfach gescheitert. Da habe ich nichts rausgekriegt. Wenn man da keine Quellen hat oder auf nichts stößt, dann kann man einfach nicht weitermachen.
Also die bleiben einfach rätselhaft. Oschi zum Beispiel, ja. Haben Sie nicht herausfinden können, warum man zum Beispiel so ein Oschi sagt.
Ja, ja.
Das bleibt dann der Fantasie überlassen ein bisschen.
Ja, kann man sagen. Aber das ist natürlich deshalb auch ein schönes Beispiel, weil dann sieht man eine sehr schöne Eigenschaft der Umgangssprache, die erfindet auch neue Wörter. Und wenn die Umgangssprache nicht wäre, wäre die Hochsprache viel langweiliger. Und ich wage mal die Prognose, dass der Oschi in 20 Jahren im Duden steht.
Ja, das heißt immer, die geschriebene Sprache entsteht ja aus der gesprochenen Sprache. Wie ist das aus dem kirchlichen Latein? Hier gab es ja auch lateinische Gottesdienste. Das gilt aber dann für ganz Deutschland, sind ja auch umgangssprachliche Worte. Wenn man sagt Hokus Pokus, das kommt von der katholischen Wandlung. Das gilt aber dann für alle katholischen Worte.
Ja, genau. Also das ist jetzt kein spezifisch regionalsprachliches Phänomen.
Die Umgangssprache an Rhein und Ruhr, die hat aber auch durchaus etwas Ambivalentes. Einerseits ist sie gemütlich, liebenswert. Dann hat die Umgangssprache aber auch so ein zweifelhaftes Image. Wenn Comedians, sagt man heute, zum Beispiel besonders lustig sein wollen, dann wechseln sie in die Umgangssprache. Da macht man sich dann über das Rheinländische lustig?
Ja, man macht sich vor allen Dingen auch über die Sprecher lustig. Und das war auch ein Argument dafür, das Buch mal zu machen, um mal deutlich zu zeigen, dass es sehr ungerecht ist, wenn man der Umgangssprache dieses Image anhängt. Zumal ist eigentlich dazugehört, dass fast alle im Alltag ja Umgangssprache sprechen. Wir sprechen ja nicht alle wie jetzt im Studio oder bei den Zeitungsdiensten oder so, sondern im Alltag sprechen wir alle solche Dinger. Das Schöne daran ist, zum Teil sind diese Wörter, die in der Umgangssprache sind, viel, viel älter und viel interessanter als die Hochsprache. Also der Duden ist im Grunde das viel langweiligere Wörterbuch gegenüber meinen, sag ich jetzt einfach mal.
Das hängt auch damit zusammen, das, was wir gerade angesprochen haben, dass die gesprochene Sprache, also auch die Umgangssprache, immer der geschriebenen Sprache vorausgeht. Also so entsteht dann auch Dudendeutsch aus Umgangssprache.
Ganz genau. Vieles, was meine Eltern, sagen wir mal, mir noch verboten haben zu sagen, das findet man heute tatsächlich im Duden.
Was haben Ihre Eltern Ihnen denn verboten zu sagen?
ein Wort, was ich immer nie sagen, war Kokolores. Das war für meine Mutter irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber das war für sie immer so ein Unwort, das sagt eine Ungebildete.
Dabei ist es auch schon ein schönes lautmalerisches Wort. Kokolores, da
genau.
Kann man doch sich sofort allerhand vorstellen.
Ganz genau.
Lautmalerei hat da ja sicher auch eine große Bedeutung.
Ja, das ist das Schöne, dass die Ungarsprachensprecher sehr fantasievoll sind. Also im Ruhrgebiet ist das, da kommt der Osche ja zum Beispiel auch her, ist das sehr deutlich. Also das macht richtig Spaß so zu sehen, wie die Menschen in einem Alltag so mit der Sprache spielen. Und Kokolores ist sowas Ähnliches, ist zwar älter das Wort schon, es kommt sehr wahrscheinlich aus der niederländischen, limburgischen Bezeichnung für den Hahn, der als Kokolores bezeichnet wurde und so, aber es ist natürlich ein lautmalerisches Wort.
Aus dem Niederländischen, Sie haben das gerade für einige Worte schon angedeutet, da kommt viel in die Umgangssprache an Rhein und Ruhr hinein. Hat das auch mit den Handelsbeziehungen und Handelswegen zu tun im späten Mittelalter?
Einerseits mit den Handelsbeziehungen, aber andererseits natürlich auch, weil das Niederländische und gerade auch das Niederfränkische, also das Niederrheinische und das Münsterländische gemeinsame Wurzeln haben. Die waren ja vor vielen, vielen Jahren praktisch noch kaum trennbar. Und dann hat sich das Niederländische halt zur Hochsprache entwickelt. Aber aus dem Niederländischen haben wir eine ganze Reihe von Lehnwörtern bei uns im Alltag.
Zum Beispiel?
Die Blötsch zum Beispiel. Also am Auto ist im Niederländischen, heißt die heute auch noch Blötz. Also das ist ein Wort, das haben wir bei uns übernommen. Nehmen wir das Wort Knöttern. Also wenn man so meckert. Das ist auch aus dem Niederländischen gekommen. Dort heißt es Knötteren. Ist also dasselbe Wort im Grunde.
Und wo kommt das wiederum her? Kann man das auch sagen? Knötteren
ist... Ja, Knöttern ist ein altes mittelniederdeutsches Wort. Also man hat die ältesten Quellen, kann man in Hanseakten wiederfinden. Da ist es ungefähr um 13, 1400. Also ist auch ein sehr altes Wort. Ist also jetzt nicht irgendwie ein sehr seltsames Wort.
Und das Ganze ist natürlich ein dynamisches Prinzip. Das heißt, das geht seit 2000 Jahren so und das geht immer so weiter. Das heißt, auch heute entstehen neue Worte in
ganz
der Umgangssprache.
Genau. Aber andersrum muss ich sagen, mich fasziniert, also wenn man gerade auch in Köln gibt, ist ein Wort, was ich völlig irre finde, da sagt man zu einem kleinen Fußbänkchen Schabellchen. Das ist ein Wort, das kann man lautgetreu im Römischen, im Lateinischen wiederfinden. Scabellum heißt das. Da heißt es auch Fußbänkchen. Das heißt also, hier ist das Wort im Rheinland und gerade in Köln 2000 Jahre von Mund zu Mund gegangen. Das kann man ja mit sonstigen historischen Quellen gar nicht haben. Die sind alle irgendwie vergangen oder untergegangen und so. Und das ist eine richtig lebendige Quelle, 2000 Jahre alt. Ich finde das verrückt.
Also das ist nicht Archäologie, die tief unter der Erde liegt, sondern das ist wirklich lebendige, bis heute existierende Geschichte des alten Kolonias der Stadt Köln.
Genau.
Vielleicht zum Abschluss, haben Sie sonst noch ein Lieblingswort aus der rheinischen Sprache oder ein Wort, was Ihnen bei der Recherche besondere Freude gemacht hat?
Ich habe ein Lieblingswort, ich weiß nur, in Köln ist das, glaube ich, nicht so bekannt, das ist der Schlickefänger.
Schlickefänger,
ja, so sagt man, ja, ich schätze mal, ein bisschen nördlich von Bonn geht schon los, sonst im ganzen nördlichen Rheinland. Das ist jemand, der so sehr geschäftstüchtig ist, der so ein bisschen mit nicht ganz richtigen Tricks versucht, etwas zu erschaffen und so. Und der Schlickefänger wurde immer so erklärt, dass er was mit den Buhnen im Rhein zu tun hat, den Schlamm auffängt, den Schlick auffängt. Und das ist eigentlich völliger Quatsch, sondern der Schlickefänger geht zurück auf das niederdeutsche Wort Schlieken für Schleichen. Also der war ein Schlangenfänger eigentlich. Und das war sozusagen früher ein, wie heißen die, die heute Ratten und Ungeziefer jagen, also Kammerjäger. Und das ist eigentlich der Schlickefänger.
Also alles nachzulesen in Ihrem Buch. Vielen Dank, Peter Honnen. Er ist Sprachwissenschaftler im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. Wo kommt das her? So heißt sein Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Das wunderbare Nachschlagewerk ist erhellend und erzählt uns viel über unsere Herkunft, über unsere Sprache, über unsere Geschichte. Das haben wir gerade schon ansatzweise erlebt. Das Buch ist auch von der Aufmachung, das muss man einfach sagen, her ein echtes Schmuckstück für jeden Bücherschrank. Erschienen ist es im Greven Verlag Köln. Es hat 690 Seiten und kostet 28 Euro. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Das war ja sehr nett.